Bayern 3 präsentiert. Mensch Otto. Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Nur hier in Bayern 3.
Herzlich willkommen, Wolfgang Krebs.
Hallo, Thorsten Otto.
Wolfgang, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, wer mir eigentlich gegenüber sitzt. Der Wolfgang Krebs, der Beckstein, der Stoiber oder vielleicht schon der Seehofer?
Ja, vielleicht auch Marcel Reich-Ranitzky, aber den kennt ja keiner von Bayern 3 Hörern. Weil sie so wenig lesen, weil sie immer am Radio sitzen.
Passiert dir das manchmal, dass du morgens aufwachst und wirklich dir deiner Identität nicht so ganz sicher bist und erstmal überlegen musst, wer liegt da gerade im Bett neben deiner Frau? Ist es am Ende doch der Stoiber?
Nein. Ich weiß immer, wer ich bin. Also ich weiß immer ganz genau, wer ich bin. Also meistens bin ich. Aber manchmal auch und vor allem in der Öffentlichkeit halt sehr, sehr häufig auch Edmund Stoiber.
Aber das überlappt sich noch nicht.
Doch, das kann sich schon manchmal überlappen, dass ich vielleicht eine Antwort nicht aus ich selber gebe, sondern aufgrund der hohen Komplexität vielleicht lieber einen fachkompetenten Mann antworten lasse.
Mhm. Bist du auch in der Lage, wirklich so sekündlich hin und her zu schalten zwischen Seehofer, Stoiber,
Beckstein? Sie haben wollen, was weiß denn ich? Also ich kann jetzt so mit Ihnen sprechen und dann wäre ich jetzt eher der ehemalige Landesvater oder der ganz ehemalige Landesvater. Oder vielleicht auch derjenige, der sagt, ich kam, sah und siegte und bin jetzt der lachende Dritte.
Ist es manchmal sogar leichter, als einer dieser drei Politiker zu antworten? Oder sagst du dann doch, wenn es um wichtige Dinge geht, da antworte ich doch dann lieber als Wolfgang Krebs?
Also schau, es ist ja so. Natürlich habe ich bis jetzt die meiste Zeit als jemand anders auf der Bühne zugebracht. Selten als ich selber. An mir ist ja selten jemand interessiert an dem Wolfgang Krebs.
Ja, also, wir sind jetzt ja immer, also brennend an
ja, ja, schon, aber Wolfgang. Ich meine, als Bühnenfigur habe ich mich immer hinter den anderen Charakteren versteckt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das mal ist, wenn ich als ich selber auf die Bühne gehe. Also das habe ich noch gar nie so richtig ausprobiert.
Ja, insofern bist du ja jetzt als du selber auf einer Bühne.
Tatsächlich,
auf
ja.
Der großen Mensch-Otto-Bühne, auf der du dich präsentieren musst. Morgen eine ganz andere Bühne, nämlich der Bayern 3 Comedy-Gipfel.
Da freue ich mich schon sehr darauf.
Ja. Also, mit unseren großen Sechs sozusagen. Ja. Bist du aufgeregt? Richtig?
Absolut, natürlich. Schon? Ich meine, warte, man muss ja überlegen. Ich meine, ich bin ja wirklich diesbezüglich Newcomer. Die anderen, die haben ja seit jahrhundertelange Erfahrung. Bruno Jonas beispielsweise. Und die anderen Brasilianer, also die sind ja schon ewig dabei. Also da wirklich auch im selben Satz genannt zu werden, das schreckt nicht nur mich manchmal, sondern auch Leute, die mich seit Jahren kennen und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, du trittst mit denen auf oder auch auf dem Bayern 3 Dorffest mit Raymond in einem Satz. Das ist natürlich schon sehr schön, fühle ich mich sehr geehrt und vielleicht ist es auch das, dass ich sehr fleißig bin, dass ich mir das auch so ein bisschen erarbeitet habe.
Du hast es dir mit Sicherheit verdient, Wolfgang. Aber es ist schon auch so ein bisschen dieses Gefühl wie so ein kleiner Junge, der zu den Idolen teilweise seiner Jugend aufschaut und sagt, Mensch, jetzt darf ich mit denen auf der Bühne stehen. Ja, also Bruno Jonas, Erwin Belzig.
Ja, natürlich sehr irre. Also ich meine, ich habe die natürlich schon auch bei Quer mal den einen oder anderen getroffen, Bayerischen Fernsehen, und da ist es dann so toll, wenn man die dann irgendwie hinter der Bühne auch alles sieht und merkt, es sind ganz normale Menschen wie du und ich. Und
das bin mir nicht ganz so sicher, dass speziell wir beide jetzt ganz normale Menschen sind. Aber
ja, ein bisschen schon, doch.
Wer von denen ist dein Idol oder hast du keins?
Doch, ich habe definitiv, man darf es ja vielleicht gar nicht so laut sagen, es ist so, dass
sei ehrlich, du weißt, du bist im Radio.
Es ist für mich Edmund Stoiber, ganz klar. Also der hat mich über so viele Jahre auch getragen. Das ist eine Wechselbeziehung gewesen zwischen ihm und mir, wenn man so möchte. Einfach auch zu sehen, weißt du, ich denke, ich habe wirklich hohen Respekt vor den Politikern. Auch das werden nicht alle lustig finden, was ich
vor allen Politikern?
Nicht vor allen, aber vor sehr vielen, ja. Aber ich habe vor Edmund Stoiber ganz besonderen Respekt, weil ich habe ihn ja sehr, sehr genau beobachtet. Wenn man sich vorstellt, was die ihm zum Beispiel in einem Wahlkampf leisten müssen. Auch Günter Beckstein jetzt die letzten Monate. Ja, da sind wirklich jeden Tag 4 Wahlkampfreden. Da ist dann eine Bustour, wo du die ganze Horde von Journalisten, Entschuldigung, der Ausdruck, mit dabei hast.
Ja, gut, und aber Wolfgang, jetzt kein Mitleid, oder? Die tun sich das ja freiwillig an.
Die tun sich das freiwillig an, aber es wird trotzdem zu wenig honoriert, glaube ich manchmal auch. Weil man muss auch wirklich sehen, du musst dann auch noch ein ganzes Land regieren. Das ist ein Wahnsinnsstress. Und dann am Schluss den Hut nehmen zu müssen.
Nebenbei noch regieren.
Ja, es ist ja, kann ja nur nebenbei sein im Wahlkampf. Ja, das ist also das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und wenn du dann manchmal auch, ich habe ja das selber manchmal erlebt, oder was weiß ich, ich habe es dann an manchen Tagen, ja, also dann muss man dann nach Berchtesgaden und von Berchtesgaden nach, was weiß ich, nach Nürnberg und von Nürnberg am besten noch nach Stuttgart. Und du hast manchmal wirklich solche Tage, wo ich ganz, ganz viele Reden halte, weil das eben einfach meine besondere Befähigung ist, dass ich mich da irgendwo äußere und dann gehe ich halt auf eine Firmenveranstaltung und erzähle da was über Brillengläser und das nächste Mal erzähle ich was über, was weiß denn ich, ja, und so. Und das ist natürlich schon auch, und dann bin ich auf dem Kirchweihessen eingeladen und sollte eine Ansprache halten. Also das ist schon auch eine ziemlich ähnliche Geschichte und da habe ich Respekt bekommen, weil ich gedacht habe, jedes Mal sich als Politiker neu drauf einstellen, wo du gerade bist, was du gerade machst, da brauchst du dich nicht wundern, wenn mal jemand ein paar S zu viel sagt.
Ja, und bei dir kommt noch nicht mal das Regieren dazwischen.
Nein, das könnte ich ja gar nicht, wann soll ich das machen?
Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, wer da regiert.
Meine Frau.
Muss man einen Politiker oder überhaupt einen Menschen, den man parodiert, mögen?
Ja, ein bisschen, glaube ich. Ich habe immer so geantwortet. Ich glaube schon, ja. Das muss man, glaube ich, schon. Man muss ihn schon auch mögen. Gewissermaßen wird diese Person ja ein Teil von dir. Du wirst wahrgenommen als Edmund Stoiber. Du wirst wahrgenommen als Günther Beckstein. Oder jetzt dann vielleicht bald als Horst Seehofer. Die Leute sprechen dich als grüß Gott, Herr Ministerpräsident an. Das ist in dem Moment, wo du die Perücke aufhast, ist das einfach so. Du wirst genauso behandelt und natürlich werden diese Leute ein Teil von dir. Und jetzt mit jemandem rumzulaufen, der einem permanent irgendwie Schwierigkeiten macht, ja, im Sinne von, das wäre nicht schön. Also habe ich mich dazu entschieden, all diese Ministerpräsidenten immer möglichst humorvoll darzustellen.
Wen magst du lieber? Stoiber oder Beckstein? Oder am Ende Seehofer sogar?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, die sind...
Eine ganz einfache Frage.
Das ist für mich wirklich schwer zu beantworten. Also davon wirklich von einem richtigen Mögen. Sagen wir mal, da müsste man jetzt eher sagen, wie fühle ich mich als Person leichter? Und ich glaube, mir ist der Stoiber einfach auf den Leib geschrieben. Ja, so ganz einfach zu beantworten.
Wobei er fast ein bisschen schlanker ist als du, oder?
Ja, in der Tat. Ich musste ja für den Beckstein so viel zunehmen. Nein, er ist nicht schlanker. Er hat nur ein ganz, ganz schmales Gesicht. Ja, und aber er hat schon, also ich glaube, wir könnten mal einen Vergleich auf der Waage machen. Und jetzt wird es ja schwierig, wenn ich den Seehofer darstellen muss. Dann muss ich noch einen noch runderen Kopf bekommen. Ja. Da weiß ich gar nicht, wie ich mich entscheiden soll.
Schon mal vom Stoiber geträumt?
Ja, definitiv. Also er hat mit mir schon mal die Details des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes dann nochmal. Wissen Sie, Herr Krebs, wenn Sie sich darüber lustig machen, dann sollten Sie auch wissen, was...
Ernsthaft?
Nein, also ich habe wirklich in so einer Weise von ihm geträumt. Und ich meine, das ist ja normal.
Hast du einen Dialog mit ihm geführt im Traum?
Ja. Und das ist ja dann auch wahr geworden. Also ich träume sehr häufig Dinge, die komischerweise, ich weiß nicht, wie das immer ist, aber irgendwann dann auch sich bewahrheiten. Ich hatte ja dann tatsächlich mal eine Einladung auch in die Staatskanzlei, wo wir dann auch wirklich über die Dinge gesprochen haben und wo ich festgestellt habe, der ist in Wirklichkeit viel humorvoller und viel lockerer, als man das gemeinhin annimmt.
Was hast du für eine Antwort auf die Frage, warum hat er das in seiner Amtszeit nie geschafft, so humorvoll, wie er durchaus sein kann? Bestätigen alle, die ihn ein bisschen besser kennen. Warum hat er das nie geschafft, das in die Öffentlichkeit rüber zu retten?
Ich persönlich finde das sehr, sehr schade. Und als ich dort war, habe ich ihm auch geraten dazu, es einfach mal so zu machen. Aber ich kann auch nachvollziehen. Schau mal, es ist gar nicht so einfach. Jetzt bei so einem Interview. Ja, du sitzt da, du hast deine eigenen Vorstellungen vom Leben. Jetzt sitzt aber jemand da und du sagst irgendwie was ganz, was weiß ich, was du vielleicht gar nicht überlegst. Du sagst irgendwas und das geht dann gegen Tierschützer. Oder du sagst irgendwas und das geht gegen irgendeine Form von Gruppen. Du musst ja als Ministerpräsident immer möglichst an alle denken. Das haben wir jetzt auch gesehen. Beckstein hat immer zum Beispiel sehr, sehr stark über die Franken gesprochen, die Franken herausgestellt, das Frankenlied singen lassen und so weiter. Jetzt natürlich ist daraufhin auch der Streit im Brand zwischen den einzelnen Lagern, zwischen den vier Volksstämmen Bayerns. So, jetzt sind wir aber mir mal dran und die Schwaben sagen, warum sind wir mal nicht dran? Die Heimatvertriebenen würden auch gerne Ministerpräsident.
Aber das ist doch Kindergarten, oder?
Das ist Kindergarten. Es entsteht davon, wenn man nicht an alle denkt.
Und du glaubst, deswegen ist er immer so da gesessen und hat überlegt und überlegt und überlegt und dadurch kam diese Ärgerei zustande.
Natürlich, weil du ja als Politiker immer mehr weißt, was du sagen willst.
Du kannst gar nicht
Thema Bankenkrise. Ich glaube, die wissen alle mehr, als wir alle wissen dürfen.
Wolfgang, wir wollen dich natürlich jetzt in dieser Stunde, Mensch Otto, wirklich gut kennenlernen und haben Folgendes gemacht. Wir haben einen kleinen pointierten Lebenslauf aus einigen dürren Fakten und Zitaten zusammengeschrieben. Und ich würde dich jetzt bitten, den vorzutragen, an entsprechenden Stellen zu kommentieren oder gar zu korrigieren.
Also gleich an den entsprechenden Stellen.
Nein, okay. Du kannst es auch erstmal vorlesen und kannst es danach kommentieren, was dir lieber ist.
Okay.
Wolfgang Krebs, das ist mein Leben.
Mein Name ist Wolfgang Krebs und ich bin komisch. Als junger Mann wollte ich selbst Politiker werden, aber die Ochsentour durch die Ortsgruppen war mir zu mühselig. Da bin ich doch lieber Ministerpräsident auf der Bühne. Von Stoiber habe ich noch jede Menge Klamotten im Schrank. Von Becksteins Pressatmung habe ich Bauchmuskeln bekommen. Jetzt hoffe ich, dass ich von Seehofers Sprüchen keine Kopfschmerzen bekomme. Sehr schön. Das habt ihr sehr schön geschrieben. Finde ich toll.
Ja?
Ja.
Also, was gibt's zu kommentieren?
Also komisch fühle ich mich manchmal schon. Ja, das ist schon wahr. Und ich wollte wirklich selber Politiker werden. Das habt ihr toll recherchiert. Ja. Ochsentour durch die Ortsgruppen. Ich meine, vielleicht steht man das ja nochmal bevor. Du weißt ja nicht, was du noch alles werden musst im Leben. Ja? Vielleicht kommt ja nochmal der Ruf, dass ich ein großes politisches Amt übernehme.
Kannst du dir das vorstellen, dass du wirklich Politiker wirst?
Ach, das kann ich mir schon vorstellen.
Dass du
Politiker
geworden wärst?
Ja, weil ich bin ja als Kabarettist nie aus der Rolle der Politiker herausgegangen, sondern immer als Politiker aufgetreten. Das kann ich mir schon vorstellen. Du musst ja auch das ein bisschen treffen können, was die Menschen da so sagen, was die Menschen bewegt. Und wenn du dann am Killermoos eine Stunde lang wirklich ein Bierzelt auch bewegen
aber
musst.
Dann könntest du ja nicht als Stoiber oder Beckstein die Rede halten, sondern müsstest du als Wolfgang Krebs
ja
die
gut,
Rede
aber
halten.
Das, was ich da sage, da kommen ja sehr, sehr viele Positionen von mir. Ich sicherlich, das kann man natürlich nicht, das ist ja vollkommen klar, schauen Sie, natürlich muss man da auch immer die Politik
aus. Ich glaube, du kannst es manchmal gar nicht steuern. Ich glaube, du kannst es wirklich
kann
nicht
ich
mehr steuern. Für welche Partei würdest du
ist dir was aufgefallen?
Antreten?
Immer wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich als Stoiber weiter.
Genau. Ist aber klasse. Für welche Partei würdest du antreten, wenn...
Das ist eine einfach für mich zu beantwortende Frage. Wenn, dann würde ich es natürlich für die CSU machen, denn ich denke, das ist eine Partei, die hätte mich verdient.
Sehr schöne Antwort. Eine sehr schöne Antwort. Hast du wirklich noch Klamotten von Stoiber im Schrank?
Also nicht Klamotten, die jemals er getragen hat, sondern das sind
schon
alles
klar,
meine.
Ich hab nicht getauscht, ja.
Ja, ganze Berge. Ich meine, natürlich, du musst ja jede Menge Sachen auch besorgen auch. Das heißt, du brauchst da schon auch, wenn du das richtig machen möchtest, brauchst einen anständigen Anzug, der richtig gut aussieht. Auch Backstein-Klamotten natürlich, ganz klar. Also ich hab auch Angela Merkel-Klamotten im Schrank.
Trägst du die heimlich?
Nein, die trage ich nicht heimlich. Ich habe das ganz öffentlich schon getan und zwar für einen Beitrag des Bayerischen Fernsehens.
Okay. Dieser Satz, den wir dir in den Mund gelegt haben von Becksteins Pressatmung, habe ich Bauchmuskeln bekommen. Ist da was dran?
Also natürlich, wenn Sie immer genauso lang reden müssen, wie Sie Luft haben und dann schon mal mit einem angespannten Bauch anfangen, dann kriegen Sie natürlich Bauchmuskeln. Die kann man aber nicht sehen, die sind also unter der Fettschicht. Die kann man also nicht aussehen.
Wie würde der Backstein reden, wenn er ein bisschen entspannter sprechen würde?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ungefähr so, wie als wenn wir mit Französisch Staats hätte man die Wahl auch nicht verloren. Also man kann sich's nicht vorstellen.
Zum Schluss haben wir dir den Seehofer in den Mund gelegt mit seinen Sprüchen. Wir hoffen, dass du da keine Kopfschmerzen kriegst, beziehungsweise du hoffst, dass du da keine Kopfschmerzen kriegst. Ist der Seehofer der schwierigste von den dreien?
Also ich meine natürlich schon, weil der Horst Seehofer ja jemand ist, der ganz anders spricht als alle anderen. Das Erste ist zunächst mal, du musst die Zähne zusammenbeißen, während du sprichst, was schon fast bauchrednerische Qualitäten erfordert. Und dann darf man natürlich die Sätze anders machen. Das rollende R hinten, das ist also alles ganz, fühlt sich ganz komisch an, aber ich komme mir schon vor wie so ein kleiner Hero.
Deine Körperhaltung verändert sich auch automatisch,
oder? Ich werde automatisch zu einem Monolith. Das kann man jetzt gar nicht draußen sehen, aber also...
Der ist ein ganz schönes Tier, der Seehofer, ne?
Finde ich schon, ja. Beeindruckend. Ja. Wir brauchen die aber
eine
auch. Die Landtagsfraktion hat verdient, dass da ein richtiger Bär kommt, ein Monolith, gegen den sie nicht ankommen, wo nicht jeder sagen kann, was er will.
Aber der hat weniger Charakteristika als der Beckstein und der Stoiber in seiner Stimme, oder?
Das meint man am Anfang immer, weil man sich natürlich erst auch einhören muss. Da gibt es schon einige Dinge, die ich feststelle, zum Beispiel das rollende R hinten, dann, wie gesagt, die Zähne zusammenbeißen, dann glaube ich, dass er manchmal Dinge sagt wie bislang oder bisher. Ist noch nichts, also er betont vorne, damit es gefährlicher klingt. Das hat Französisch Strauß übrigens auch gemacht. Ja. Und er wippt so ein bisschen rauf und runter. Er hat eine Körperhaltung, die also so ein bisschen so nach unten geht. Da kommt automatisch schon die dunklere Stimme, also weil er ja so wahnsinnig groß ist. Und er macht ganz wenige Bewegungen und überlegt manchmal etwas länger, bevor er irgendwas sagt und schießt dann seinen Dreisatz raus wie ich kam, sah, siegte. Das haben wir bei Franz Josef Strauß alles auch schon gesehen. Deswegen sage ich, er ist der ideale Nachfolger. Ja. Es ist hervorragend.
Wie schaffst du dir so jemanden drauf? Also wir haben jetzt, glaube ich, schon erkannt, du beobachtest sehr genau. Mhm. Guckst du dir Videos an oder... Ja. Gehst du ins Bierzelt und schaust ihm bei der Rede zu?
Wenn es geht, ja. Wenn es so eine Möglichkeit gibt, dann schon. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich ihn auch schon mal getroffen habe, als er Gast war bei Christoph Süß, bei Quer. Und ich höre mir es ganz genau an. Also ich habe jetzt hier von der Bayern 3 Redaktion eine CD bekommen, die man mir da gepresst hat, wo also ganz viele Seehofer-Dinge drauf sind, die eben hier im Archiv auch liegen. Das ist schön, dass sowas gibt und dass ich die Unterstützung bekomme. Dicke, dicke Schulterpolster, damit das also alles ganz quadratisch rauskommt. Und dann brauchst du natürlich eine vernünftige Perücke, die kostet einen Haufen Geld, die muss auch kaufen und so. Also das heißt, da wird jetzt erstmal richtig investiert. Aber es rentiert sich ja dann auch, weil ich ja, es ist ja mein Ding, dass ich sozusagen gerne als falscher Ministerpräsident dastehen möchte.
Du schlüpfst ja wirklich in diese Figuren. Es ist ja nicht damit getan, dass du einfach nur Stimmen nachmachst. Was muss ein guter Parodist können, außer Stimmen nachmachen?
Er muss es in jeder Form im Text natürlich überzeichnen können. Das heißt, das ist natürlich jetzt das Schwierigste. Also zunächst mal kommt ja ganz einfach nur das einfach nur nachmachen und dann das Überzeichnen, also Dinge noch dramatischer. Bei Beckstein habe ich immer ein bisschen übertrieben beispielsweise. Also der war ja nie so kurzatmig, also nur ganz selten mal vielleicht. Ja, und das musst du natürlich dann ständig machen, sowas. Ja. Und das aber auch, und das ist mein Anspruch, nicht um diese Personen wirklich zu verletzen, sondern es geht nur darum, es zu überzeichnen. Das kann man vergleichen. Früher haben das Hofnarren auch gemacht. Das war jetzt eine ganz alte Form der Komik, dass man also an deren Stelle irgendwas sagt, was man denen nicht zutraut.
Welche anderen Qualitäten musst du noch haben, um jemanden wirklich gut parodieren zu können? Musst du zum Beispiel Menschen erkennen können? Also in ihrem Kern musst du in Menschen reinschauen können auf Deutsch?
Ich war ja fast 20 Jahre lang Verkäufer von Werbezeiten, also oder überhaupt im Außendienst, muss man dazu sagen. Und ich habe natürlich immer auch versucht, in den Köpfen meines Gegenüber zu denken. Das ist eine Grundvoraussetzung als Verkäufer, dass man sehr gut zuhören kann, dass man ganz genau weiß, was will der haben, weil ich wollte nie irgendjemand irgendwas aufdrücken, sondern es war mir immer wichtig, da als Problemlöser zu fungieren. Und das kannst du nur, wenn du sehr gut zuhören kannst. Und insofern ist natürlich der Job des Verkäufers, des Politikers und des Schauspielers vollkommen identisch.
Würde deine Frau das auch bestätigen, dass du gut zuhören kannst?
Ich glaube mal, dass sie das schon sagt, ja. Also das kommt natürlich nicht immer vor. Aber sagen wir, in den meisten Fällen, wenn es dann wirklich schwierig wird oder was auch immer, oder wenn irgendwelche Dinge zu lösen sind, dann ist es schon so, ja.
Hast du gemerkt, du bist jetzt richtig ernsthaft geworden?
Absolut. Ach, ich kann auch ernsthaft sein.
Die Sprache auf die Frau. Ja, ich
das,
glaube schon.
Glaube ich schon. Schauen Sie, ich habe ja immer. Insofern bin ich dem vollkommen ähnlich.
Wie lange dauert es, bis du dir so jemand drauf geschafft hast? Also zum Beispiel jetzt bei Seehofer.
Das ist natürlich ein Prozess, der niemals endet. Also da musst du immer wieder neue Facetten erkennen, immer wieder was Neues auch sehen. Du musst immer dranbleiben an den Figuren. Das ist ganz wichtig.
Was gibt dir das, wenn du einen wirklich kannst? Also ist das so eine Form von Befriedigung? Ist das ein Gefühl, ja, jetzt habe ich es? Der Moment? Gibt es den Moment?
Den Moment gibt es und den Moment gab es jetzt schon ein paar Mal, wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, also mit manchen Redakteuren, die das dann auch haben wollen. Das Lustige ist ja, die fragen mich gar nicht mehr, ob ich den Seehofer machen kann, sondern die sagen nur, bis wann hast du den drauf, so quasi. Und das freut mich dann, wenn ich dann, was weiß ich, irgendwo mal schnell am Telefon, also wann können wir denn mit dem Seehofer rechnen, und dann einfach ganz kurz da hineinfalle und dann schon das ein oder andere sagen kann. Die Leute hören das dann und sagen, ja, das hört sich ja toll an, ja. Und sicherlich weiß ich, muss da noch viel üben, aber zumindest wenn es dann erkannt ist, das ist dann schon mal der Moment, wo du sagst, das freut mich jetzt.
Wie reagieren die Politiker gemeinhin auf deine Parodien? Ich meine, vorne rum werden sie wahrscheinlich immer sagen, haha, ist ja lustig und so weiter, aber finden die es wirklich gut? Stoiber, Beckstein?
Ich habe, und das ist meine feste Überzeugung, nie einem der Leute, die ich da parodiere, in einer bösartigen Art und Weise geschadet. Das wäre nämlich alles mögliche. Angebote gab es diesbezüglich genug von anderen Parteien und so weiter und so weiter. Oder von, was weiß ich, auch von privaten Leuten, die irgendwelche komischen Videos drehen wollten oder sonst was. Das habe ich nie gemacht und das ist auch mein Anspruch. Es geht mir darum, wirklich um die Inhalte zu transportieren. Es geht mir darum, eine hochgesprochene Katharsis auszulösen. Die Leute hören was und sind hinterher sozusagen durch das Lachen gereinigt.
Jetzt sprichst du übrigens gerade ein bisschen wie ein Politiker.
Ja, schon.
Das ist meine feste Überzeugung.
Das ist meine feste Überzeugung, ja. Das ist schlimm, ja. Ich kann nicht mehr anders.
Also die mögen das, was du machst?
Die mögen das, was ich mache, ja. Das ist ganz uneingeschränkt.
Hat sich nie einer beschwert?
Nein. Ich habe nie eine Beschwerde bekommen, wenn dann nur von übereifrigen Lesern, von übereifrigen, natürlich auch Hörern. Es gibt's ja auch, das polarisiert ja auch immer, das ist ja auch okay. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Politiker polarisieren, also müssen auch die Doubles polarisieren und Kabarettisten schon überhaupt. Und es geht mir nicht darum, allen nach dem Munde zu reden, sondern auf eine vernünftige, auf eine sinnvolle, auf eine intelligente Art und Weise in irgendeiner Form was zu sagen, was dem Volk sozusagen gerade zusteht. Und so sehe ich mich als Stimme des Volkes, die halt einfach einen Ministerpräsidenten dann darstellt. So, ich bin ja wirklich auch an der Basis. Also ich kenne die Probleme unseres Landes ganz genau.
Das ist jetzt die berufliche Seite des Wolfgang Krebs. Wie ist es privat, wenn du zum Beispiel irgendwo eingeladen bist? Hörst du dir dann auch die Menschen ganz genau an, schaust du dir an und neigst dann gleich dazu, sie zu parodieren?
Na, also gute Freunde würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ich habe immer wieder mal den ein oder anderen Chef von mir sozusagen auf eine lustige Art und Weise, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Ja, das gehört ein bisschen dazu und das war auch nicht, um jemanden vorzuführen. Das muss man einfach auch sagen. Das macht diese Leute immer sympathischer.
Mancher verdient es doch, dass er vorgeführt wird.
Manche verdienen es auch und es ist aber auch, ja, natürlich, ist für uneingeschränkt, ich rede hier ja viel zu.
Sei doch mal ein bisschen böse.
Ja, natürlich, ja, sie verdienen es auch. Ja, du hast recht.
Sie verdienen es auch. Nicht alle, aber so mancher Chef verdient es. Wie lange würde es dauern, bis du zum Beispiel mich parodieren könntest?
Das würde sehr lange dauern, weil unbewusst habe ich ja jetzt schon viele auch aufgenommen. Du bist jetzt eine bekannte Persönlichkeit, ich habe schon viel von dir gehört im Radio und ich glaube mal, das dauert schon 3-4 Wochen.
Echt?
Ja, schon. Schon auch beim Seehofer, weißt du, da hörst du ewig lang CDs, das kann man sich nicht, im Auto zum Beispiel, dann höre ich halt einfach, was ich habe, ein sehr, sehr schönes Beispiel, eine dreiviertelstündige Rede, lustigerweise die Rede, wo sich Seehofer damals beim Parteitag als Vorsitzender empfohlen hat, das ist also just ein Jahr her.
Das heißt, du bist einer der wenigen, die wirklich zuhören, was die Jungs so reden, wenn der Tag lang ist.
Ja, zunächst mal natürlich auch wie und was und so, also was sie da sagen, kommt meistens erst, also ist erst sekundär, also zunächst mal ist es einfach wichtig, wie er was ausdrückt und so, ja.
Wie ging es bei dir los? Warst du schon immer der Klassenclown? Warst du einer von den Jungs, die von den Mädchen nicht beachtet wurden und deswegen lustig sein mussten, um mal ein Klischee anzubringen?
Ja, schön, wenn Psychologen einen so auseinandernehmen. Ich weiß es gar nicht. Ich war eigentlich in der Schule lange, lange Zeit immer der Neue. Ich musste mich immer beweisen. Wir sind ein paar Mal umgezogen und ich war also in der Klasse immer wieder der Neue und ja, war natürlich damals schon auch schüchtern in der Ecke gestanden, hatte eine dicke Brille auf und ja.
Warst du auch dick?
Ich war auch dick, natürlich, ich bin immer noch dick.
Also,
ich
bin ja schon dick. Vielleicht etwas kräftig.
Ja, aber kräftig. Also ich war schon wesentlich schlanker. Aber das war schon auch so ein Ding. Sich beweisen müssen, sich durchsetzen müssen, laut sein. Ich war dann sehr, natürlich hatte ich schon früher ein politisches Amt. Ich war immer Klassensprecher und oder sehr häufig. Und so wurde das halt dann einfach mal. Du musst halt dann immer das Maul aufmachen. Mhm.
Die Mädels fanden dich dann deswegen toll. Weil du gut reden konntest, weil du lustig warst.
Also schauen Sie die Zeiten, wo die Mädels in der ersten Reihe nach meinen Reden umgefallen sind, so wie heute bei Tokyo Hotel, die sind lange vorbei.
Nein, aber es interessiert mich. Warst du einer, der jetzt also die Mädels damit rumgekriegt hat oder bist du grundsätzlich ein Spätentwickler?
Dadurch, dass ich bin erstens mal grundsätzlich Spätentwickler und zweitens dadurch, dass ich, wie soll ich sagen, humorvoll immer schon war. Und das so schlimm kann es gar nicht werden, dass ich nicht immer noch irgendeinen Witz habe irgendwo.
Also Humor ist wirklich auch deine Haltung, deine Grundhaltung?
Ja. Weil wir lachen viel zu wenig über die Dinge, die uns begegnen.
Vor allem lachen wir viel zu wenig über uns selber. Wir lachen gerne und oft über andere, aber viel zu selten über uns
selber. Ich kann über mich selber lachen und ich weiß auch sehr genau, ich kann es den Leuten mittlerweile ansehen, wer über sich selbst lachen kann und wer nicht. Das ist meine 20-jährige Ausbildung im Verkauf gewesen. Da gab es also schon auch sehr, sehr harte Momente manchmal.
Ja, möchtest du den einen oder anderen Moment vielleicht schildern?
Ich kann mich erinnern an einen großartigen, sehr, sehr lustigen, also ich war ja am Schluss sogenannter Key Account Manager, also das ist dann ein Schlüsselkunden daherbringer.
Ich habe mich schon immer gefragt, was das eigentlich bedeutet.
Ja, da bist du sozusagen der erste Verkäufer, du spielst die erste Geige im Haus, du bist stellvertretender Verkaufsleiter in so einem Fall und machst die größten Kunden.
Mhm. Was hast du verkauft?
Alle Werbekunden von bis, also die größten
18. Du hast Werbung verkauft?
Ja, richtig, Werbung
fürs
Fernsehen, fürs Privatfernsehen. Deswegen habe ich den Job ja auch irgendwann aufgegeben, weil ich irgendwann gesagt habe, ich kann eines Teils Kabarett machen und auf der anderen Seite Big Brother verkaufen. Das ist einfach was dann im Gehirn einfach...
Schizophren.
Ja, das geht nicht. Und ich habe mich dann auch ja fürs Richtige entschieden.
Und die Lehre hast du bei der Post gemacht, oder?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich habe bei der Deutschen Bundespost gelernt. Und zwar war das 84, da war ich fertig damit und habe das genau, ich glaube, ein Jahr lang gemacht, weil ich da unten irgendwo in Augsburg im zweiten Keller nichts anderes gemacht habe, als Postsäcke an Weihnachten verteilt von einem, was weiß ich, also 5 Meter
weit getragen. Das heißt, du warst im übertragenen Sinne der Weihnachtsmann.
Ja, dort habe ich einen rumänischen Bauingenieur getroffen, der zu mir gesagt hat, sag mal, bist du wahnsinnig, du kannst doch auch mehr aus dir machen. Dem bin ich heute noch dankbar.
Einen rumänischen Bauingenieur?
Der dort eben Studentenarbeit gemacht hat. Ich war ja auch zum Postamt, ich bin ja eigentlich Kaufbeurer und war vom Postamt Kaufbeuren nach Augsburg geschickt worden, um dort eben im tiefsten Keller nichts anderes zu machen, als irgendwelche Säcke von da nach da zu tragen.
Und dieser rumänische Bauingenieur hat dich entdeckt?
Er hat gesagt, du spinnst, du kannst so nicht weiterarbeiten. Der war damals Donauschwabe und war dann eben in Augsburg und hat mich dann eigentlich bewahrt, vor weiter dort zu bleiben, wo ich war und hat mich motiviert. Und ich bin dann auf den zweiten Bildungsweg gegangen, dann die Berufsaufbauschule gemacht, die Berufsoberschule, die es damals noch in der Form eben gab. Und bin dann zum Radio gegangen. Irgendwie bin ich dort entdeckt worden. Das war damals Radio Allgäu. Das ist auch ein Privatsender, den es in der Form so nicht mehr gibt. Der heißt jetzt anders. Deswegen kann ich es auch sagen, es ist keine Werbung. Und ich habe zuerst Werbung dort verkauft und nebenher Beiträge gemacht. Und
Kaffee gekocht und sowas.
Ja, so alles. Von Zeitungen.
Wie es halt so losgeht, wie es jeder von uns gemacht hat.
Und dann habe ich Werbung verkauft, weil die gesagt haben, du hast BOS Wirtschaft gemacht. Du kannst bestimmt verkaufen und kennst dich da aus. Und das kannte ich und konnte ich irgendwie plötzlich auch. Und war dann da sehr erfolgreich, war dann dort in kürzester Zeit Studioleiter dieses Senders und Verkaufsleiter in Personalunion. Das würde heute so gar nicht mehr gehen, rechtlich. Und und habe dann irgendwie den ganzen Sender irgendwie gemanagt. Hatte irgendwie 8 Verrückte, denen ich heute noch dankbar bin, dass sie mit mir gearbeitet haben. Das sind alles ganz tolle Leute gewesen, die mich sehr geschätzt und ich habe das Team motivieren können. Und so hatten wir große Erfolge erzielt und so war das dann.
Aber deinen großen Durchbruch? Den hast du relativ spät gehabt, eigentlich erst vor 4 Jahren,
ja,
kann man so sagen, natürlich mit dem ehemaligen Ex-Landesvater, mit Edmund Stoiber. Und die Legende geht, dass es so war, dass er nicht gekommen ist zu einer Veranstaltung und du dafür eingekauft wurdest.
Genau, das war eine Sendung des Bayerischen Fernsehens, da gab es einen Redakteur, oder den gibt es heute noch, das ist der Georg Ried. Und der hat mich weiterempfohlen, weil der mich kannte, weil ich in Blonhofen bei den Marktfestspielen seit 92, glaube ich, auf der Bühne stand. Zuerst als Helmut Kohl, also wir wissen Germanzen, den Frieden in Europa. Und dann hatte ich etwas abgenommen und dann hat er zu mir gesagt, du musst jetzt den Stoiber machen. Dann habe ich seit 93 oder was oder 94 den Stoiber gespielt und der hat mich dann weiterempfohlen. Und dann wurde ich sofort beim BR engagiert, innerhalb von einer Woche, zack, zack, Perücke auf und dann ging's los. Und Redenschreiber haben mir dann eine kurze Rede verfasst. Also ich wusste ja damals gar nicht, was ich da sagen soll und was, ja, weil ich einfach nur immer gespielt habe.
Aber es war wirklich so, eigentlich sollte der echte Stoiber kommen. Und der konnte dann nicht.
Der echte Stoiber sollte kommen und der konnte nicht. Und ich bin dann empfohlen worden. Und wir haben alle Minister damals total verwirrt, weil ich, also den Landwirtschaftsminister Miller beispielsweise, Beate Merk als Justizminister, haben sich alle den Kopf rausgedreht und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt denn der jetzt daher? Der hat doch gesagt, der kann nicht kommen. Und waren dann sehr erstaunt. Und natürlich, als ich dann an denen vorbeigelaufen bin, haben die das gleich gesehen, dass ich nicht der echte bin. Aber sie waren sehr überzeugt von meiner Leistung.
Und du warst Mörder aufgeregt.
Ich bin fast gestorben. 1000 Tote. Und ich sterbe heute noch bei speziell dieser Faschingssendung. 1000 Tode, Schwaben, Weiß, Blau, Hurra und Helau in Memmingen, weil das so aufregend ist. Da gibt's kein Netz und keinen doppelten Boden, gar nichts. Du musst da hin, du musst das alles können, was du da sagen willst, du musst das nacheinander abschießen. Es ist nur für diese Veranstaltung so geschrieben und so gemacht worden. Und das muss halt alles funktionieren. Der Blick in die Kamera 2 und dann in die 3 und dann wirst du da abgefasst, dann musst du dort noch 2 Schritte laufen, an dieser Treppe stehen bleiben, an das und das denken, dann noch deinen Text runter und so weiter.
Hast du eigentlich schon immer so schnell gesprochen?
Ja, ich glaube schon. Ist es schlimm, soll ich langsamer sprechen?
Nein! Na, es fällt mir nur auf. Also ich meine, du bist offensichtlich ein Mann, der sehr schnell denkt und es äußert sich natürlich dann auch in deiner Sprache.
Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die schneller denken, als sie reden können. Ja, oder andersrum.
Es gibt auch Menschen, die reden sehr schnell und denken gar nichts.
Ja.
Ja, die sind in unserem Metier auch weit verbreitet.
Das kann schon mal passieren.
Ist es ein Vorteil für einen Kabarettisten wie dich, wenn er eine gewisse Lebenserfahrung hat, also wenn er nicht mehr 23 ist?
Ich glaube, es ist ein immenser Vorteil, weil wenn du ein junger Mensch bist, dann musst du auch erst wahrgenommen werden. Da kannst du halt sehr komisch sein und man sieht zum Beispiel am Oliver Pocher, meines Erachtens ein Typ, der wahnsinnig polarisiert. Viele sagen, er ist sehr gut. Ich finde das auch. Mein Urteil ist jedenfalls, manchmal habe ich den Eindruck, er schießt deutlich übers Ziel hinaus und das ist deswegen, weil er sehr, sehr jung ist und viele, viele Erfahrungen in seinem Leben noch nicht so gemacht hat, wie es vielleicht andere gemacht haben.
Mhm.
Und ich war wirklich schon ganz unten, hatte das Gefühl, ich war schon ganz oben. Also ganz oben war ich nicht, aber
ich habe
schon eine gewisse Bandbreite.
Aber du hast es gerade schon angedeutet, du warst schon mal ziemlich weit unten zumindest, du warst mal fast pleite, oder? Du hast eine eigene Firma gehabt?
Mhm. Es war so.
Was ist
ich
passiert?
Hatte einen eigenen Verlag, ein Jugendmagazin und das war nicht so ganz positiv gelaufen. Es war nach meiner Radiozeit, lief nicht so positiv. Wir haben dann Konkurs anmelden müssen, aber wir haben unsere Schulden alle auf Heller und Pfennig heute bezahlt und zurückgeführt und das ist also ohne irgendwelche Offenbarungseide. Aber wenn du da mal wirklich eine Bank kennengelernt hast, wenn sie dir jahrelang Geld gegeben hat und von heute auf morgen den Hahn zudreht, dann hast du echt was erlebt, weil dann ist wirklich alles erstmal auf Stillstand. Man kann diesen Zustand überwinden und ich habe ihn auch überwunden. Da bin ich meiner Frau heute noch sehr, sehr dankbar, weil sie einfach auch zu mir gehalten hat und meiner Familie, dass sie das alles so getragen haben. Und ich bin natürlich dann unglaublich fleißig geworden, weil ich immer gesagt habe, so eine Existenzangst möchte ich in meinem Leben nie mehr wieder haben.
Was war daran das Schlimmste an dieser Existenzangst? Ich vermute mal nicht die Vorstellung, dass du irgendwie wieder bei der Post arbeiten musstest, sondern die Angst um deine Familie, oder?
Also zunächst mal gibt es ja sehr viele Menschen, die bei der Post sehr glücklich sind
Eben.
Und dort tolle Jobs haben und sehr zufrieden sind. Also das war jetzt nicht unbedingt eine Angst oder was, sondern es geht wirklich dann in so einem Moment darum, ob du überhaupt nochmal auf die Füße kommst oder nicht. Und das ist,
weil du dein Leben lang eventuell Schulden hast.
Genau. Und das musste ich dann einfach mit zusätzlicher Arbeit und mit viel, viel Fleiß einfach ausgleichen. Das habe ich auch geschafft und der Sturm ist Gott sei Dank an mir vorübergegangen und da bin ich heute sehr froh.
Aber da war die eine oder andere schlaflose Nacht dabei?
Natürlich, da sind schlaflose Nächte dabei. Mir sind immer wieder mal in meinem Leben schlaflose Nächte passiert, weißt du? Ich meine, ich war dann später bei der ProSiebenSat.1 Media AG. Wir wissen alle, was die Kirchpleite damals ausgemacht hat. Da gab es einige Leute, die mit mir schlaflose Nächte hatten und es gab halt viele, die daraus was Gutes gemacht haben und sich einfach dann auch, ich hatte dann immer das Gefühl, ich muss zu meinem tollen Medienjob, den ich da hatte, ja, ich war ja am Schluss dann auch so, zumindest bei diesem Laden auch Referent des Vorstands, da erlebst du auf der einen Seite wirklich auch Dramen jeden Tag, ja, dann ist ja diese ganze Horde um den Heimser Bahn hier eingefallen, diese lustigen Heuschrecken haben dann keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen und ich meine, das sind schon Momente, wo du dir auch überlegst, ich möchte immer irgendwie auch unabhängig sein und das schafft man sich dann und mir ist es jetzt eben einfach durchs Kabarett und durch Spielen, eigentlich an einem Punkt, wo ich es am wenigsten erwartet hatte, ist es mir gelungen, mich hier so unabhängig zu machen, dass ich zumindest weiß, gut, ich bin von den Sendern abhängig und ich bin davon abhängig, ob Leute ins Bühnenprogramm kommen und ich bin von anderen Faktoren abhängig. Aber die Tatsache, dass ich das gemacht habe, hat mir dann auch diese Zeit in den Medien sozusagen leichter gemacht. Weil ich gesagt habe, ich kann immer noch was anderes machen, kann immer noch was anderes machen. Und das ist bei mir jetzt auch so. Ich sage auch, hey, wenn es auf der Bühne irgendwann nicht mehr funktioniert, ich kann wieder als Verkäufer arbeiten. Gar kein Problem.
Also diese Existenzängste, die sind weg oder gehen die nie mehr weg, wenn man einmal sowas erlebt hat?
Nein, wenn du einmal durch bist, dann sind sie weg. Wenn du einmal,
das heißt, du Angst, hast jetzt vor nichts mehr Angst?
Die Angst dient dazu, doch, ich habe schon Angst. Ich habe Angst, dass meinen Kindern was zustößt oder so. Das sind richtige, tiefe Ängste, die da, glaube ich, jeder hat. Aber ansonsten, und ich gehe auch wirklich sehr aufmerksam durchs Leben, dass man also die meisten Dinge ausschließen kann. Aber das Leben wird allen von uns immer wieder auch zeigen, dass Momente kommen, wo man meint, es geht nicht mehr weiter. Und wenn man dann einfach, weiß ich nicht.
Was hilft dir in so einem Moment? Deine Familie haben wir schon angesprochen.
Meine Familie, ich bin extrem gläubig, das muss man dazu sagen. Ich habe einen ganz starken Glauben an Gott und glaube auch, dass in den wirklich wichtigen Dingen einfach man auch sich besinnen sollte. Und das hilft einem auch sehr, 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 sehr weiter.
Wie finden eigentlich deine Kinder, deine 2 Söhne, 13 und 15 sind die, glaube ich, wie finden die, was der Papa macht? Ich meine, der hat ja irgendwann mal einen richtig seriösen Job gehabt.
Jo.
Und jetzt macht er Menschen nach.
Also, es war natürlich schon ungewöhnlich, als ich dann letztes Jahr um diese Zeit plötzlich aus verschiedenen Gründen, weißt du, da ist es ja dann schon auch so, wenn du einen Job hast wie ich, war wie gesagt am Schluss eben da stellvertretender Verkaufsleiter,
hatte das relativ sicherer Job.
Ein relativ, in den Medien ist nichts sicher, das kannst du
ja gut, aber sicherer als das, was du jetzt machst.
Ich würde sagen, es ist genau andersrum, weil jetzt arbeite ich an meinem Namen und laufe nicht für irgendeinen Fernsehsender, der bei dem morgen schon alles ganz anders sein kann, durch die Welt und verkünde mein eigenes Lied. Und das, glaube ich, bleibt langfristig hängen.
Das heißt, wie finden die das, was du tust?
Also das war dann letztes Jahr um diese Zeit, war das einfach ein Wahnsinn, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich kriege so viel Arbeit, ich kriege so viel Nachfrage eines Teils. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich in meinem Job auch einen 10-Stunden-Tag gehabt. Und das alles dann zu erfüllen, trotzdem noch Überstunden zu machen und sowas, und da drehst du irgendwann durch. Und dann war ich wirklich so, dass ich alles nur noch verdunkelt hatte. Ich habe nur noch den nächsten Termin gesehen, die nächste Aufgabe, das nächste Ding. Da schreibst du dann teilweise Wochen und Tage raus, voraus schon die nächsten Auftritte und sowas alles.
Liebe Hörer, Sie merken, der Mann hat doch was von einem Politiker.
Ja, ich kann nicht antworten,
was du... eigentlich nur auf die Frage antworten, wie finden deine Jungs das, was du machst?
Ach so, ja, also meine Jungs finden das jetzt mittlerweile ganz gut. Damals war es wirklich so, dass es, also die haben gesagt, was, du kannst jetzt da nicht so als Kasperl durch die Gegend ziehen. Also die haben gesagt, du hast ein tolles Büro und du hast einen tollen Job und sowas alles. Und ich wusste ja, dass das alles nur aus Papier ist. Das ist alles nicht das Papierwert, auf dem es geschrieben ist. Und die anderen Dinge sind einfach das. Wenn ich heute in die Bevölkerung rausgehe und meine Stoiber-Perücke oder vielleicht in Zukunft meine Seehofer-Perücke, dann werden die Leute mich als das wahrnehmen und nicht als irgend so ein Typ, der da so ein bisschen Werbung verscheuert.
Das heißt, du fühlst dich auch in gewisser Weise befreit jetzt?
Ich fühle mich extrem befreit. Ich kann endlich sagen, was ich will, also meistens zumindest, aber viel häufiger als vorher und fühle mich dadurch extrem befreit. Das ist ein Zustand, den eigentlich alle Hörer erreichen sollten. Das würde ich wirklich jedem wünschen, dass er das macht.
Aber schafft das leider nicht jeder.
Das kann auch nicht jeder
schaffen. Kann nicht jeder und das kann nicht jeder schaffen, aber viele können es schaffen, wenn sie einfach über einen gewissen Schatten springen. Willst du eigentlich mit deiner Kunst etwas erreichen? Ich meine, außer dass du Geld verdienst damit und Spaß hast. Willst du bei den Menschen was bewegen? Geht das überhaupt als Kabarettist?
Ja. Ich glaube schon, dass man was bewegen kann, dass die Leute, wenn sie ins Programm reingehen, also im Moment ist es die Stoiber-Schau zusammen mit meinem Bühnenpartner Sepp Müller, wenn die da reingehen, dass die da hinterher anders über die Dinge denken. Ich möchte nicht nur einfach Spaß machen, sondern ich möchte, dass die Leute über was Politisches lachen, ja, und irgendwas mit nach Hause nehmen, ja. Meine, was weiß ich, obskuren Einstellungen, die ich da habe zum Leben.
Willst du die Politiker auch menschlicher machen? Also liegt dir was daran?
Ich will sie menschlicher machen, schon allein deswegen, weil es stört mich wirklich sehr, dass die Menschen nicht mehr zur Wahl gehen, dass die Bayern so eine schlechte Wahlbeteiligung haben. Das finde ich, wird auf Dauer, ist das eine echte Bedrohung für unsere Demokratie, wenn du das mal fortrechnest. Wenn es immer weniger Leute werden, die sich aktiv an diesen wichtigen Prozessen beteiligen, nur weil sie sagen, ich habe da und Fußballergebnisse wichtiger finden und höher schätzen. Ich meine, ich mag den Fußball auch, aber höher schätzen als das, was in unserem Land vorgeht. Dann ist das wirklich was, wo man sagt, wir müssen schauen, und zwar alle, auch Kabarettisten, dass sie dazu beitragen, dass einesteils Radikalität in der Politik einfach auch ausgeschlossen ist. Ja? Beispiel Österreich, dass wir solche Wahlergebnisse, solche dramatischen, schlimmen Prozesse bei uns in Bayern nicht haben, erstens. Und zweitens, dass wir die Leute dazu begeistern, wieder sich auseinanderzusetzen mit der Politik. Und es ist mir völlig egal, für was für eine Partei, ganz ehrlich, sondern dass sie zur Wahl gehen.
Ich glaube, du musst auch noch in die Politik.
Ich muss in die Politik, ja. Es geht denn anders.
Zum Schluss noch ein schöner Satz von dir. Man muss das tun, was im eigenen Leben ansteht, das klingt leichter, als es ist. Woran erkennt man, was ansteht im eigenen Leben?
Das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt, zu sehen, was als nächstes einen bewegt. Schau, jetzt ist es bei mir so, ich musste einfach irgendwann komplett auf die Bühne gehen. Ich musste wirklich zu mir irgendwann mal, das war mein Problem, irgendwann mal sagen, so, jetzt ist Schluss mit diesem normalen Bürojob, jetzt arbeitest du viel mehr in Zukunft und du bist nur noch Kabarettist. Das ist die Aufgabe, die jeder finden muss. Und für den einen bedeutet es, ich muss mich jetzt dazu entscheiden, meine kranke Mutter zu pflegen. Und für den anderen bedeutet es, ich muss mich jetzt mehr um meine Kinder kümmern, weil die im Moment in einer schwierigen Phase sind. Und für andere bedeutet es, ich muss jetzt einfach eine Aufgabe wahrnehmen, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, für jeden eine ganz, ganz individuelle und sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es jedem gelingt, das auch zu sehen, was die nächste Aufgabe ist und die auch zu meistern.
Wolfgang, du hast auch noch was Missionarisches in gewisser Weise.
Ja.
Du bist nicht nur ein Politiker verloren gegangen, sondern ein Missionar auch noch.
Ja, das kann man doch beides. Schau mal, ich kann Politiker sein, ich kann Missionar sein als Kabarettist, das ist doch ideal.
Das ist dein Privileg.
Ich hoffe, dass ich immer was Sinnvolles vor mich hin blubbere.
Wolfgang Krebs, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Wir haben eine Menge erfahren über dich. Also du bist durchaus ein Mann, wo mehr dahinter ist als nur ein paar lustige Stimmen, die du nachmachen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß morgen uns allen beim Bayern 3 Comedy-Gipfel mit den 6 Großen, live natürlich von 20 bis 22 Uhr. Worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich, die alle zu sehen, mit denen gemeinsam auf der Bühne zu stehen und ja, gleichzeitig meine Botschaften ins Radio rausblasen zu können. Das ist toll. Ich freue mich wirklich sehr drauf und ich hoffe, dass alle Hörer großen Spaß dabei haben.
Dankeschön, Wolfgang.
Danke auch.